Heute geht es um das Thema geprägt von den Früchten des Heiligen Geistes. Es geht darum, wie der Heilige Geist uns prägt, wie er in unserem Leben Frucht wachsen lässt. Es geht um das, was wir früher Heiligung genannt haben. Heiligung, dass der Heilige Geist unser Leben heil werden lässt. Und der zentrale Bibelvers ist hier Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ich habe 4 Punkte heute. Das erste ist, da sage ich ein bisschen was über den Zusammenhang im Galaterbrief. Das zweite, da geht es um das Bild von dieser Frucht. Das dritte ist, ein bisschen theologischer, der Heilige Geist als neutestamentliches Gegenstück zum Gesetz. Und am Schluss, was ist unsere Aufgabe? Zuerst ein bisschen was über den Galaterbrief. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Galatien. Und die Gemeinden, das sind wahrscheinlich mehrere Gemeinden, so eine Landschaft ist es mehr, so wie wenn wir jetzt sagen würden, der Brief an die Franken oder an die Bayern so. Und da geht es um Folgendes. Paulus hatte die Gemeinden gegründet, hat ihnen das Evangelium verkündet. Das Evangelium, also dass wir von Gott angenommen und gerettet sind, allein dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben und ihn als unseren Heiland annehmen. Dass wir dafür keine, sage ich mal, gute Taten einbringen müssen oder so, sondern dass Jesus alles am Kreuz für uns bezahlt hatte. Und dann sind in diese Gemeinden nach Galatien judenchristliche Missionare gekommen und die haben so eine andere Botschaft verkündet. Und die Botschaft hieß Christus und noch was dazu. Die haben gesagt, ihr, wenn ihr richtige Christen sein wollt, dann müsst ihr auch euch beschneiden lassen wie die Juden und ihr müsst jüdische Regeln einhalten. Zum Beispiel steht es hier in Kapitel 4, Vers 10, ihr beachtet bestimmte Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Und der Paulus schreibt jetzt ganz scharf gegen dieses Jesus und. Und er fängt seinen Brief ganz heftig gleich an, er sagt, dieses Jesus und, das ist kein besseres, das ist ein anderes Evangelium. Das ist was anderes. Da schreibt er, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Und Paulus sagt, also dieses Christus und, das geht gar nicht. Wenn ihr selber was beitragen wollt zu eurer Rettung, dann habt ihr das Evangelium von der Gnade verlassen. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Und dann in Kapitel 5, Vers 1 steht noch, zur Freiheit, als sehr bekannter Vers, zur Freiheit hat uns Christus berufen, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Das heißt, als Christen dürfen wir uns nicht wieder, sagen wir, so ein Joch von Regeln und Geboten aufzwingen lassen. Und das Thema ist dem Paulus sehr ernst, kommt auch an anderen Stellen vor, zum Beispiel, wer daheim mithört, deswegen sag heute einige Bibelstellen, die ich nicht vorlese, wer jemand daheim nochmal nachhört, kann das anschauen, in Kolosser 2, Vers 16 und Philipper 3, Vers 1 bis 10. Und darum ist es für uns auch wichtig, dass wir uns vor dem Christus und hüten und daran festhalten, dass unsere Errettung allein von der Gnade Christi abhängt. Und das Spannende ist, dass direkt nach diesen Versen hier im gleichen Kapitel 5 kommt jetzt unser Vers. Und da schreibt dann der Paulus über das Leben im Geist und von der Frucht des Geistes, von dem, was wir Heiligung nennen. Ich lese den gesamten Text dann später noch vor. Aber ich finde diesen Zusammenhang sehr spannend. Auf der einen Seite die Ablehnung des gesetzlichen Christseins, sage ich mal, und dann das Leben im Geist. Dieser Zusammenhang sagt für mich folgende Dinge. Das erste, das Leben im Geist, die Heiligung ist keine Voraussetzung zum Glauben, sondern es ist eine Folge unserer Errettung. Deswegen auch diese Reihenfolge. Wir sind zuerst gerettet als Sünder, sage ich ja. Als Sünder sind wir errettet von Gott. Und dann kommt es mit der Heiligung und mit der Veränderung durch den Heiligen Geist. Das zweite, diese Gnade Christi, diese Vergebung ist auch die Grundlage für das, dass der Heilige Geist uns ändert. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel ist es so, wenn wir auch immer wieder den gleichen Fehler begehen, stehen wir unter der Vergebung. Auch die Sünde, die wir als Christen begehen, und das tun wir, stehen unter dieser Vergebung. Und nur weil wir wissen überhaupt, dass wir die Vergebung haben, können wir im Leben auch manche Sachen überhaupt anschauen und zugeben und überhaupt uns damit beschäftigen. Weil wenn wir die Vergebung nicht hätten, dann wäre vieles viel zu bitter, als dass wir uns darüber Gedanken machen könnten. Ich würde mal so sagen, Die Gnade des Evangeliums, das ist so wie so ein Schutzraum, in dem sich diese Heiligung abspielt, in dem der Heilige Geist uns ändert, in dem wir immer stehen als Christen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das Dritte, es gibt einen Unterschied zwischen, das ist ja schon deutlich geworden jetzt, zwischen dem gesetzlichen Handeln, zwischen dem regelorientierten gesetzlichen Handeln und dem, sagen wir, sich verändern lassen im Heiligen Geist. Also das ist ganz deutlich hier im gleichen Kapitel, Ablehnung des einen, dann wichtig machen vom anderen. Und da geht es heute auch drum, dann später noch in der Predigt, dass ich diesen Unterschied so ein bisschen noch deutlich machen will. Und das Letzte aber, das Vierte, dass der Heilige Geist uns verändert, ist aber auch keine Nebensächlichkeit. Das ist wichtig. Gott will uns nicht so lassen, wie wir sind. Gott ändert uns und es gehört auch zum Christsein dazu, würde ich sagen, dass wir prinzipiell bereit sind, dass Gott uns ändert. Dass wir sagen, ja, Gott, du darfst mich ändern. Das wird auch im restlichen Neuen Testament sehr, sehr deutlich. Ich lese uns mal den Text in den Gesamten vor. Galater 5 ab Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Wir beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und wir bitten dich, dass du es mich recht auslegen lässt. Wir bitten dich, dass du für jeden von uns was hast, was du ihm heute zu sagen hast. Wir brauchen dich auch, um dein Wort, um deine Botschaft richtig zu verstehen. Amen. Das Erste, das Bild von der Frucht. Das Bild von dieser Frucht kommt im Neuen Testament oft vor. In den Evangelium und in ganz vielen Paulusbriefen. Und das Bild von der Frucht sagt für mich ein paar Sachen aus. Das Erste ist, das sagt, dass das, um was es hier geht, es findet von selbst statt. Die Frucht wächst von selbst. Deswegen sind auch diese Stellen aus meiner Sicht oft mehr Verheißung und Zusage als Aufforderung. Was die Aufforderung an uns ist, da geht es im letzten Kapitel noch drum. Aber wenn wir das jetzt mal lesen hier, da heißt es ja, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Da steht nicht, bemüht euch darum, so zu werden, sondern steht, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Wenn wir den Heiligen Geist haben, im Heiligen Geist wandeln, das ist vielleicht noch ein Unterschied, dann ist es die Frucht. Oder in Matthäus 7, Vers 17, so bringt der gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Also der gute Baum, der bemüht sich ja irgendwie nicht um die Frucht, der bringt die einfach hervor. Aber wer ist ein guter Baum? Das ist auf jeden Fall einer, der in Christus eingewurzelt ist. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier lesen, Johannes 15, Vers 5, für mich ein ganz wichtiger Vers an dem Punkt. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, wenn wir in Jesus eingewurzelt sind, wenn wir in ihm bleiben, dann lässt der Heilige Geist die Frucht wachsen. So steht's hier. Und ich habe dazu einen kurzen Exkurs. Im Neuen Testament gibt's ganz viele Bibelstellen, bei denen könnte man das Gefühl kriegen, dass unsere Rettung doch von den guten und bösen Taten abhängig sein könnte. Also wenn wir hier das jetzt sehen, hier steht, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Könnte man denken, also hängt es dann doch am eigenen Tun. Das Schlimme ist, wenn ich jetzt zumindest, wenn ich da lese, was da oben drüber steht, gibt es schon auch Dinge, ich meine, mit Zauberei habe ich jetzt nicht so zum Beispiel, aber Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, also falle ich eigentlich mit rein, ne? Manchmal, ne? Und da gibt es auch noch weitere Bibelstellen, wer daheim nachlesen möchte. Matthäus 7, Vers 21 und 24 bis 29. Matthäus 12, Vers 36, da wird das Heil von den Worten abhängig gemacht. Dann die anvertrauten Pfunde in Matthäus 25, ab Vers 14. Und vor allem das Weltgericht in Matthäus 25, ab Vers 31. Aber auch Johannes 5, Vers 29 und Jakobus 2, Vers 24. Solche Bibelstellen scheinen auf den ersten Blick dem Evangelium zu widersprechen. Vor allem, wenn man sie aus dem Zusammenhang reißt. Und meine Erkenntnis dazu ist die folgende. Das ist meine Meinung, aber ich glaube, ich kann sie auch belegen biblisch. Wenn wir zu Jesus gehören, in ihm bleiben, dann ist unsere Sünde mitsamt den bösen Taten bezahlt und vergeben und hängt am Kreuz Jesu. Aus Gottes Sicht. Auch die Sünde noch, die wir jetzt als Christ begehen. Und gleichzeitig lässt der Heilige Geist seine Frucht in uns wachsen. Die Frucht, die Gott wachsen lässt. Das heißt, aus Gottes Sicht sind wir dann der gute Baum. Und wir sind er auch, der die guten Früchte hervorbringt, weil unsere bösen Taten Gott nicht ansieht, weil sie vergeben sind und die guten Taten, die aus Gott selbst kommen, da sind. Das heißt, in diesem Fall werden wir nicht aus reiner Gnade nicht zu denen gerechnet, die solches tun. Aus reiner Gnade. Aber das ist jetzt in keiner Weise Grund, dass wir stolz werden auf unsere guten Werke und Taten oder so. Zuletzt noch auf Menschen runterschauen, die Jesus nicht kennen, das wäre falsch. Sondern das Richtige wäre, demütig zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt sagt, diese Bibelstelle, dass sie sagt, dass alle Nichtchristen ausschließlich so wären, wie es hier jetzt steht. Das ist nicht der Fall. Viele Menschen, die keine Christen sind, die leben moralisch ein hochstehendes Leben. Vielleicht manchmal moralischer als wir, bemühen sich auch viele drum. Aber kein Mensch ist natürlich so gut, so moralisch perfekt, dass er, wie er ist, zu Gott passen könnte. Und dass er sich selber gut machen könnte. Das heißt, diese Werke des Fleisches, die wir hier lesen, die sind bei allen Menschen vorhanden, auch bei uns. Vielleicht nicht, sind die extremen Sachen, sind zum Teil da, was da steht, aber vieles gibt es bei uns und bei anderen Menschen auch. Und der Heilige Geist dagegen lässt die gute Frucht hervorbringen, göttliche Frucht. Und deswegen ist die richtige Haltung für uns an der Stelle die, dass wir dankbar sind und demütig. Aus reiner Gnade dürfen wir als Geschenk die guten Bäume mit den guten Früchten sein. Und diese guten Früchte kommen auch nicht aus uns selber, sondern aus dem Heiligen Geist. Und ich glaube, damit wir in dieser Haltung der Demut bleiben, was zumindest mir nicht leicht fällt, ich bin leicht auch mal stolz, deswegen ist es jetzt der zweite Punkt vom Bild der Frucht, dass es um ein langsames Wachstum geht. Gott könnte jetzt ja sagen, gut, du bist Christ, Bekehrung, Zorn, komplett geheiligt. Das macht Gott nicht. Und ich glaube, der Grund ist dafür, dass wir demütig bleiben. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal so ein Weizenfeld dabei zugeschaut haben, wie es wächst. Ich fahre mit meinem Radl immer von Unterschleißheim in die Arbeit nach München-Nord. Und das ist bei Hochmutting so ein Weizenfeld. In der Zwischenzeit ist es abgeerntet gleich. Es ist ein Weizenfeld und da sehe ich nicht, wie der Weizen wächst. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, so im Frühjahr mal, und dieses Weizenfeld beim Wachsen anschauen würde, das würde ich nicht sehen. Obwohl es wächst, ich würde es nicht sehen. Und das ist jedem klar. Sie können sich auch nicht vor Ihrem Tomatenstrauch hinsetzen und die Tomaten beim Wachsen zuschauen. Das geht nicht. Weil es zu langsam ist. Und deswegen denke ich, das Bild vom Wachstum sagt auch bei uns in unserem Leben, dass es nichts Messbares und Zuschaubares ist, wenn Gott uns ändert. Ja, es ist nicht so, dass wir sagen können, als junger Christ bin ich so bei 20% und wenn ich dann auf die 80 zugehe, dann bin ich so 90% durchgeheiligt. Das ist nicht so, sondern Gott lässt hier mal was wachsen und da manchmal was wachsen und manchmal merkt man es auch selber nicht. Und Gott mutet uns auch Rückschläge zu. Es kommt vor, dass wir als Christen Sünden begehen, von denen hätten wir vorher geglaubt, dass die uns nie betreffen werden. Kenne ich von mir. Hätte ich nie gedacht. Aber dass die Frucht wächst, ist eine Zusage. Und wir können Gott darum bitten, ganz konkret. Und messbar ist es aber oft nicht. Und wir müssen uns in gewisser Weise darauf verlassen, dass das eine Zusage Gottes ist, dass diese Frucht wächst, was wir vielleicht nicht messen und immer sehen können, sondern Gott macht es schon. Und manchmal geht es uns vielleicht so wie mir, mit diesem Weizenfeld. dass ich da vorbeifahre, bin in Gedanken versunken, schon ein bisschen von der Arbeit oder so, denke ich, oh, was kommt halt auf mich zu? Und ich sehe dieses Feld und stelle fest, Mann, ist das schon wieder gewachsen. Es war doch gerade erst Frühling. Und so geht es uns vielleicht auch im Glauben manchmal, dass wir im Rückblick feststellen, da hat Gott was gemacht. Da war Gott gnädig. Und so geht es mir zum Beispiel, wenn ich an mein Leben zurückdenke und mir die Frage stelle, was hat Gott in meinem Leben gemacht? Fallen mir zum Beispiel ein paar Beziehungen ein, die Gott geheilt hat, was nicht mein Verdienst war, sondern seine Heilung, wo ich weiß, da war vorher Krieg, da war kein Kontakt und Gott hat da eine Freundschaft draus werden lassen. Und das ist doch ein Wunder und das kenne ich in meinem Leben. Weißt du, wenn Sie an sich zurückdenken, auf Ihr Christenleben, ist vielleicht auch was, was man im Hauskreis besprechen kann. Ja? Hat da Gott was gemacht? Und da kommen sicher viele Sachen zusammen. Und wenn Sie auf nichts kommen, dann bitten Sie Gott, dass er Ihnen was zeigt. Das ist ja auch eine Gnade, dass Gott uns das auch sehen lässt, was er tut. Aber dann natürlich nicht stolz werden, sondern dankbar. Das Dritte zum Thema Frucht ist die konkrete Frucht. Diese heutige Bibelstelle ist ja die einzige, wo die Frucht konkret benannt wird. In den Evangelien steht eigentlich immer gar nicht, was die Frucht ist. Ich habe mir irgendwie immer gedacht, früher, die Frucht ist quasi, es sind bekehrte Menschen. Habe ich gedacht, was wahrscheinlich auch eine Frucht sein kann. Aber das Interessante ist hier, da steht jetzt nicht, dass das eine gute Predigt ist, die Frucht, oder eine gute Jungscharstunde oder was weiß ich, sondern es stehen hier Charaktereigenschaften. Der Heilige Geist prägt unseren Charakter. Die Frucht ist, dass Gott unseren Charakter prägt und uns göttliche Eigenschaft steht. Ich gehe davon aus, dass das, was hier steht, jetzt nicht so ausschließlich ist. Gibt es bestimmt noch andere Sachen, die der Heilige Geist auch schenkt. Aber es sind Beispiele. Und ich glaube auch, dass die Reihenfolge auch eine gewisse Wertung ist. Auf Platz 1 die Liebe. Gott ist die Liebe. Und der Heilige Geist lässt Liebe in uns wachsen. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten und Liebe zu uns selbst. Denken wir an das Liebesgebot Jesu, das wir auch nur in der Kraft des Heiligen Geistes überhaupt umsetzen können. Nur durch den Heiligen Geist können wir mit göttlicher, selbstloser Liebe lieben. Aus uns selbst können wir das nicht, weil es nicht unsere Natur ist, selbstlos zu sein. An zweiter Stelle die Freude. Freude ist eine göttliche Eigenschaft. Gott wirkt Freude. Suchen Sie mal auf bibelserver.de nach dem Wort Freude. Sie werden sich wundern. Sie werden sich wundern, wie oft es in der Bibel vorkommt. Und es ist ein gewaltiger Irrtum, wenn Menschen meinen, dass Christsein wäre irgendwie so etwas Trauriges, Griesgrämiges. Mal vielleicht haben wir Christen manchmal auch dazu beigetragen, zu dem Vorurteil. Aber die Bibel und Gott sind daran nicht schuld. Der Friede, der Heilige Geist wirkt Friede. Friede zwischen Gott und uns, zwischen uns und anderen Menschen. Geduld. Gott ist geduldig mit uns, oft geduldiger, gerade wenn es jetzt um das Thema Heiligung geht, als wir vielleicht mit uns selber sind. Und Gott lässt Geduld wachsen, dass wir mit uns selber geduldig sind, mit unseren Mitmenschen in der Gemeinde, dass das notwendig ist und vielleicht auch manchmal mit Gott, dass Gott uns mal auf Sachen warten lässt, dass wir mit ihm auch geduldig sein können. Freundlichkeit, Gott ist ein freundlicher Gott. Jesus war freundlich und der Heilige Geist wirkt auch Freundlichkeit. Sicherlich eine Frucht, wo auch bei uns Bayern und Franken der Heilige Geist noch viel zu tun hat auch. Aber es finde ich wichtig. Güte. Also Güte ist mir nichts eingefallen. Dann habe ich mal in Wikipedia nachgelesen. Und da steht, unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Als Gegenteil von Güte bzw. Herzensgüte werden Strenge oder Unnachgiebigkeit angesehen. Im Christentum ist Güte eine der Haupteigenschaften Gottes, sowie Frucht des Heiligen Geistes, steht da in Wiki. Also das ist was, was wir Christen fast gepachtet haben, dieses Wort. Güte ist eine Eigenschaft Gottes. Treue. Der Heilige Geist wirkt Treue gegenüber Gott, gegenüber unseren Partner und Freunden und auch gegenüber der Gemeinde in unserem Dienst. Sanftmut, auch ein Wort, wo man heute selten mehr hört. In anderen Übersetzungen steht Rücksichtnahme oder Bescheidenheit, auch das eine göttliche Eigenschaft. Und Keuschheit steht in anderen Übersetzungen in Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung, auch eigentlich eine recht wichtige Eigenschaft, die so am Ende steht. Der Heilige Geist schenkt, dass wir uns enthalten können, wenn nötig, und nicht getriebene sind unserer Süchte vielleicht oder unserer Triebe, sondern dass wir einen gesunden Umgang finden mit den Dingen auf dieser Welt. Es sind tolle Früchte. Gott könnte uns ja auch irgendwas Blödes schenken. Ich finde, es sind tolle Früchte und da können wir auch Gott dankbar sein, dass Gott so ein Gott ist, dass er uns so begegnet und dass er uns auch dahingehend ändert und ändern will. Das Dritte, der Heilige Geist als neutestamentliches Gegenstück zum Gesetz. Das Leben im Geist ist im Neuen Testament das Gegenstück zum Gesetz im Alten Testament. Und mit Gesetz meint jetzt die Bibel die 10 Gebote und darüber hinaus noch jede Menge jüdische Regeln, die einzuhalten waren. Also das war das Gesetz und das war sehr, sehr wichtig. Das war das Zentrum des Alten Bundes und das Volk Israel war stolz, dass sie das Gottesgesetz hatte, an das man sich halten kann. Und das Neue Testament geht auf der einen Seite, glaubt davon aus, dass man es eigentlich einhalten kann, aber Jesus macht in der Bergpredigt recht deutlich, dass aus göttlicher Sicht kein Mensch dieses Gesetz auch nur ansatzweise einhalten kann. Kein Mensch kann es schaffen, gut zu sein und sündlos und sich von sich aus zu verändern, dass er zu Gott passt. Und darum klappt das mit dem Gesetz nicht. Ich sage es mal ein bisschen lapidar, hat nicht funktioniert. Die 10 Gebote sagen zwar nach wie vor, was Gottes Willen ist und was gute Regeln sind für ein gutes Leben hier auf der Erde, aber Gott hat im Neuen Testament so einen ganz neuen Weg eröffnet, der dieses Gesetz ersetzt. Und der neue Weg ist zum einen, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz die Schuld auf sich genommen hat, uns die Erlösung erkauft hat und neues Leben. Und auf der anderen Seite, dass sich unser Leben ändert, hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns die Früchte wachsen lässt, dass sich unser Leben ändert. Also ich sage mal so, während das Alte Testament erwartet eine Änderung in unserem Leben durch das Gesetz und dass wir es uns dran halten, wie auch, Klammer auf, viele Religionen, Klammer zu. Das Neue Testament erwartet diese Änderung durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt, dass er uns ändert. Und es ist bereits im Alten Testament so verhießen worden. Jeremia 31, Vers 33. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, also unser neuer neutestamentlicher Bund, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Oder Hesekiel 36, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. In beiden Versen handelt nur Gott und nicht wir. Ich versuch's mal mit einem Bild. Also im alten Bund, da kam das Gesetz von außen und wir Menschen sollten es einhalten. Aber es war gar nicht möglich, weil wir ein steinernes Herz haben. Wir können vielleicht ein paar Regeln oberflächlich einhalten, aber wir haben immer noch unser sündiges und steinernes Herz und sind zu wirklichen, liebevollen, selbstlosen Handeln, ich sage mal zu göttlichen Handeln, sind wir gar nicht in der Lage, weil es nicht unserem Wesen entspricht. Und im Neuen Testament ist es so, dass Gott uns das Gesetz ins Herz schreibt. Das heißt, er ändert das Problem von innen. Er ändert unser böses, sündiges Herz und damit unseren Charakter. Das wird Gottes Willen automatisch tun, dass es aus uns kommt, was Gott will. Im Neuen Testament sehe ich noch eine neutestamentliche Stelle. Römer 7, Vers 6. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und dem gestorben, was uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Also, das Leben im Geist ist das neutestamentliche Gegenstück zum Gesetz im Alten Testament. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir als Christen doch auch immer wieder in so eine Gesetzlichkeit verfallen können. Denken wir nur dran, dass Paulus diesen Galaterbrief schreiben musste, da war es zum Beispiel so. Und wenn ich an mich denke, das ist auch gar nicht immer unbedingt so auseinanderhaltbar, was ist jetzt gesetzlich und was ist im Geist. Ne? Manchmal ist mir schon bei mir auch aufgefallen, dass ich jetzt gedacht habe, also dieses Denken war doch jetzt sehr gesetzlich. Das war eigentlich nicht dem Evangelium gemäß. Und deswegen möchte ich jetzt hier versuchen, das mal ein bisschen so auseinanderzuhalten. Mit dem Ziel, mir ist klar, dass es kommt eine sehr plakative Aufstellung. Aber wir können mal drüber nachdenken, auch gerne im Hausgeist besprechen, ob da nicht was dran ist, was ich jetzt sage. Das Ziel ist, dass wir uns vielleicht manchmal korrigieren lassen in manchen Denken, das wir haben, und uns überlegen, was ist jetzt evangelisch? Ich sage gleich, dem Evangelium gemäß ist nicht das Larifari, wir machen alle einfach, was wir wollen, sondern das Gegenstück zum Gesetz im Alten Testament ist das Leben im Heiligen Geist. Die Grundlage von Gesetzlichkeit ist die eigene Anstrengung und die Grundlage von der Frucht des Geistes ist die Gnade und Vergebung in Jesus. Die Kraft, aus der man handelt, ist in der Gesetzlichkeit die eigene Kraft, das eigene Bemühen. Und im Neuen Testament der Heilige Geist, der durch die göttliche Kraft uns ändert. Die Dimension ist deswegen bei der Gesetzlichkeit menschlich und fleischlich. Und deswegen verstehen das auch Nichtchristen, Regeln, Gesetze einzuhalten, das kennen viele. Während die Dimension, dass der Heilige Geist uns ändert, was Göttliches ist, und es ist was, was wir uns selber oft nicht verstehen, verstehen Außenstehende oft überhaupt nicht, ist eine andere Dimension, wenn Gottes Kraft in unser Leben kommt. Die Begründung fürs andere Handeln ist in der Gesetzlichkeit oft der Hintergedanke, Sünde ist ja eigentlich was Schönes und ich habe einen bösen Gott, der es mir nicht vergönnt. Aus diesem Denken kommen dann oft so Witze wie, dass in der Hölle schön ist und die Party abgeht. Ich weiß nicht, ob Sie solche Witze kennen, die sind natürlich dumm oder nicht evangeliumsgemäß. Ja. Wir denken, wir sind davon überzeugt, dass Sünde schlecht ist für uns oder für den Mitmenschen und dass deswegen schlecht ist und dass Gott, wenn er sagt, sündige nicht, es gut meint mit uns, weil er das Gute will für unser Leben. Also die Begründung ist eigentlich, dass es schlecht ist für uns und andere oder aus Liebe zu Jesus oder aus der Dankbarkeit raus, weil es nicht zu Jesus passt, sage ich mal. Der Inhalt, um was es geht, gesetzlich ist immer, dass es um viele detaillierte Regeln geht. Und es gibt Ausnahmen von den Regeln und Ausnahmen von der Ausnahme. Und wenn es dumm geht, ist der Sinn der Regel schon in Vergessenheit geraten. Und gesetzlich ist aus meiner Sicht auch, wenn ich die Vorstellung habe, die Bibel wäre ein ganz genaues Regelwerk, die für jeden einzelnen Punkt in meinem Leben eine ganz genaue Anweisung hat. Bei der Veränderung im Heiligen Geist ist es anders, er ändert unseren Charakter, es geht um Charaktereigenschaften, es geht um die Liebe und wenn das Gott ändert, dann entwickelt sich das andere von selber. Und dann ist es in der Gesetzlichkeit oft so, dass die Regeln einen sehr universalen Anspruch erheben, dass man in der Gemeinde sagt, diese Regel war schon immer so für alle Christen und aller Zeiten. Und das Leben im Heiligen Geist ist anders, da gibt es situationsbezogenes Handeln. Denken wir nur an die Opferfleischfrage im Neuen Testament. Die wird in der Apostelgeschichte anders beantwortet als dann im 1. Korintherbrief bei Paulus. Also es gibt situationsbezogenes Handeln. Für den einen Christen kann eine Sache, der kann im Heiligen Geist sagen, im Glauben höre ich damit auf. Und der andere kann sagen, der andere Christ, im Glauben fange ich damit an. Und ich sage jetzt mal ein Beispiel, das mich selber nicht betrifft. Und zwar geht es um die Frage, darf ich mich als Christ tätowieren lassen? Wenn ich mich so umschaue, betrifft es hier keinen, deswegen ist es ein schönes Beispiel. Ich hatte damals so ein Aha-Erlebnis im Altersheim. Ich lasse mich nicht tätowieren. Aber zu diesem Beispiel. Wir stellen uns die Frage, darf ich mich als Christ tätowieren lassen? Egal, was jetzt aus dieser rauskommt, allein die Frage, darf ich als Christ, birgt schon die Gesetzlichkeit in sich, meiner Meinung nach. Wenn Sie dann auf Google gehen und da googeln und auf den zweiten Link klicken, dann werden Sie feststellen, die Frage ist eigentlich recht eindeutig beantwortbar. Nein. 3. Mose 19, Vers 28. Ihr sollt euch um eines Toten willen an eurem Leibe keine Einschnitte machen, noch euch Zeichen einritzen. Ich bin der Herr. Nein. Das dürfen wir nicht. Und steht auch schon eine Ausnahme dabei. Wer sich nämlich vor seinem, das steht jetzt da zwar in dem Bibelvers nicht, aber das entspringt dann der theologischen Weitsicht des Schreibers. Wer vorher sich schon tätowieren hat lassen, bevor er sich bekehrt hat, ist es okay. Und das ist gesetzlich. Mich wundert da Verschiedenes. Mich wundert dann zum Beispiel, was ist denn mit dem Vers davor? 3. Mose 19, Vers 27. Ihr sollt euch euer Haar am Haupt nicht rundherum abschneiden, noch euren Bart stutzen. Ja, ich sehe hier in die Runde, dass doch manche sich rasiert haben heute früh. Und dann frage ich mich, das wird dann immer ganz windig, warum der Vers jetzt gilt und der gilt nicht und der gilt schon. Und das ist die Ausnahme. Das ist alles der Ton der Gesetzlichkeit. Und auch wenn am Schluss rauskäme, was beim ersten Link ist, auf den Sie klicken können bei Google, dass Sie sich tätowieren dürfen, ist die Begründung auch nicht besser, sage ich gleich dazu. Sondern, was ist im Heiligen Geist? Im Heiligen Geist ist, dass ich bete zu Gott, ist es für mich dran? Und dann stellt sich die Frage, ist es gut für mich oder ist es gut für die Gemeinde? Und da kann es richtig sein, dass ich, wenn ich in der Gemeinde bin, wo das echt schwierig ist oder so, dass ich mich nicht tätowieren lasse aus Liebe zu den Geschwistern. Und es gibt aber auch das andere, wie bei uns in unserer Gemeinde, eine Schwester, der ist ein Bibelvers so wichtig geworden, dass sie ihn sich auf den Arm hat tätowieren lassen. Und es kann auch im Heiligen Geist sein. Toll. Hat sie bei uns Zeugnis gegeben. Finde ich gut. Meine ich es nett? Sage ich auch. Und das ist im Heiligen Geist. Dann noch zum Gefühl. Das Gefühl der Gesetzlichkeit ist oft so widersprüchliche Gefühle. Gleichzeitig vielleicht die Unzulänglichkeit, ich schaffe es nicht. Ja, was wir unsere Predigen kennen, wo sie drin hocken und das Gefühl haben, es reicht nicht. Es reicht natürlich nicht, aber Gottes Gnade ist doch groß. Und gleichzeitig vielleicht auch manchmal eine moralische Überheblichkeit, so ein Richten, was wir solche Gedanken kennen, die sind auch gesetzlich, dass ich mir denke, was der will Christ sein, was der alles so treibt. Die Gedanken kenne ich von mir. Ich könnte ein Beispiel sagen, das spare ich Ihnen jetzt, wo ich das schon mal gedacht habe und dann selber genau an dem gleichen Punkt stand. Was ist das Gefühl im Evangelium? Das Gefühl ist ein demütiges, dankbares Wissen, dass ich allein aus Gnade gerettet bin. Sicherlich gibt es manche Dinge, die sind schlecht im Leben und man denkt sich vielleicht, dass das, was der Bruder macht, nicht gut ist. Aber er ist deswegen auch Christ und unter der Gnade Gottes, genauso wie ich. Demut ist, dass mir klar ist, ich bin auch nicht besser als der andere. Also natürlich ist es eine sehr plakative Aufstellung, das ist mir klar. Und es ist vielleicht auch bei jedem Handeln, das man tut, nicht immer deutlich, mache ich das jetzt aus dem Heiligen Geist oder mache ich das aus einer Gesetzlichkeit raus. Aber vielleicht merken wir manchmal, dass dieser Gedanke oder dieses Tun von mir gesetzlich ist und nicht evangelisch. Und dann sollten wir es ändern. Heute geht es um das, was auf der rechten Seite steht, das Wandeln im Heiligen Geist. Und wenn wir merken, dass wir vielleicht gesetzlich werden, denken, dass wir, dann müssen wir Gott um Vergebung bitten und ihn bitten, dass er uns da das gesunde Evangelische, die Einstellung schenkt, die Demut und dass er seine Frucht in uns wachsen lässt und die richtige Herzenshaltung schenkt. Ich komme zum Letzten. Was ist unsere Aufgabe? Das ist jetzt vielleicht die Frage am Ende. Ja? Was sollen wir denn dann tun? Wenn wir den Vers aus Johannes 15 ernst nehmen, dann ist unsere Aufgabe, in Christus zu bleiben. An ihm dranbleiben, im Gebet, im Bibellesen, in der Gemeinschaft mit den anderen Christen, Seelsorge in Anspruch nehmen und dann lässt der Heilige Geist seine Frucht wachsen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir prinzipiell damit einverstanden sind, dass Gott uns ändert. Das gehört dazu, dass wir das ihm auch sagen, ihn einladen, Heiliger Geist, bitte präg mein Leben, lass deine Frucht wachsen, so wie es du in der Bibel verheißen hast. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott so ein Gebet nicht unbeantwortet lässt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass der Heilige Geist das Allermeiste im Leben von selber wirkt, dass wir es nicht merken. Aber es gibt natürlich auch manchmal so Punkte, wo es konkret wird, wo es uns konkret werden lässt, wo wir vielleicht merken, da passt was in meinem Leben nicht zu Jesus. Und ich merke, dass Gott mich geändert haben will. Ja, durch einen Gedanken vielleicht oder in der Predigt oder in einem Hauskreis oder vielleicht fällt dem einen oder anderen gleich ein, um was es da bei ihm geht. Und es geht jetzt nicht darum, dass man es aus eigener Kraft ändert, sondern ich glaube, Gott möchte dann, dass wir sagen, bitte ändere mich. Das ist so ähnlich wie bei der Bekehrung. Gott macht alles, aber wir müssen es annehmen. Und ich glaube, wir müssen da auch annehmen, dass Gott uns ändern will. Bei vielen Punkten macht er es von selber, aber es gibt so Punkte, da will er, dass wir sagen, ja Gott, bitte. Und das Richtige ist, wenn wir sowas merken, dass wir zu Gott gehen, ihm Vergebung bitten, bereit sind, uns zu ändern, manchmal sind wir das ja gar nicht, da müssen wir Gott erstmal um die Bereitschaft bitten, wie es hier so steht, denn Gott wirkt, Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen, dass wir Gott bitten, dass er uns die Bereitschaft schenkt, dass er uns ändert, dass er uns seine Liebe und Vergebung schenkt. Und wir merken das, dass Gott uns an einem Punkt ändern möchte oder unsere Bereitschaft möchte, dass wir uns ändern, dass er uns immer wieder am gleichen Punkt anstupst. Das kann über Jahre gehen. Ich kenne das bei mir, dass ich Punkte habe, wo Gott mich über viele Jahre immer wieder anstupsen musste, bis ich dann irgendwann mal bereit war. Und da empfehle ich Ihnen, dass Sie nicht den gleichen Fehler machen wie ich, sondern dass Sie es gleich umsetzen oder gleich Gott bitten, dass er sie ändert oder gleich Gott sagt, ja, ich möchte, dass wir das jetzt zusammen angehen. Am besten gleich heute, weil Gott lässt uns eh nicht in Ruhe mit den Dingen. Das war's von mir. Ich bete noch am Ende. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns gerettet hast und dass du uns vergibst und dass wir uns ja dessen gewiss sein können, dass wir uns fröhlich darauf verlassen können, dass du unser Herr bist, uns die Vergebung schenkst. Und wir möchten dich einladen, dass du uns auch änderst in unserem Leben durch deinen Heiligen Geist. Du siehst, dass uns das oft schwerfällt. Oft ja, ist uns manchmal sogar die Sünde lieb. Bitten wir dich um Vergebung. Wir bitten dich, dass du uns die Bereitschaft schenkst, dass wir uns ändern. Wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns änderst und du siehst, wo jeder von uns vielleicht einen Punkt hat, der jetzt am nächsten dran ist. Amen.